Gletscher, Geysire, Grizzlybären. Riesendünen, roter Sandsteinfels, rote Mohnblüten bis zum Horizont. Der blaueste Kratersee, den ihr euch vorstellen könnt. Rehspuren im Schnee. Sterne, so weit das Auge reicht. Wildwassergurgeln, Grillenzirpen, Kojotengeheul. Darum geht's in dieser Folge von Notizen aus Amerika. Die weiten Landschaften der USA. Seit knapp 150 Jahren sorgt ein Netz aus Nationalparks dafür, dass jeder Mensch hier sich die schönste Natur in den USA angucken kann. Vom höchsten Berg Amerikas im Denali National Park in Alaska bis zum felsigen Grand Canyon in Arizona. Vom gemäßigten Regenwald im Olympia National Park in Washington zu den Berglöwen und Schwarzbären im kalifornischen Yosemite National Park. Sie nennen es die beste Idee Amerikas, die Great American Outdoors. Und das macht mich neugierig. Woher kommt die Idee? Gibt's da auch Nachteile? Was ist nötig, damit das Tolle daran toll bleibt? Ach, ich möchte ja schon am liebsten gleich wieder losziehen, mir nochmal den Nacken verrenken beim Wipfelgucken im Redwoodwald, nochmal Geschichten über Felsformationen lauschen und natürlich, wenn mir nochmal plötzlich die süßesten Küstenvögelküken der Welt vor der Nase herumlaufen, es nochmal schaffen, nicht zu quieken vor Entzücken. Ja, da bin ich stolz drauf. Das, was ich bei der Recherche für diese Folge rausgefunden habe, macht mich auch noch neugieriger auf die Landschaften in den USA, die ich noch nicht gesehen habe. Und es macht mich nachdenklich. Und dabei, also beim Nachdenken, da helfen mir die Gäste dieser Sendung, Angel Teddington und Carolyn Finney. Das wird ein Ritt, sage ich euch. Da begegnen wir unter anderem den Buffalo Soldiers, einem imaginären Apfelkitschenhaufen und dem Instagram des 19. Jahrhunderts. Vorher muss ich euch allerdings noch was gestehen. Dieses Thema habe ich nicht aus der Luft gegriffen. Ich habe nämlich schon letztes Jahr über Nationalparks geschrieben. Da hatte ich aber nur eine halbe Seite Platz, ging nicht anders. Das war ein Kapitel für ein Buch mit 151 USA-Eindrücken. Passend dazu heißt das Buch USA 151 und das habe ich zusammen mit Kai Blum geschrieben, der hier im Podcast ja auch schon öfter mal zu Gast war. Das Buch erscheint am 7. Oktober und unser Verlag hat da schon mal eine schicke Vorschau freigegeben mit mehreren Kapiteln und das verlinke ich jetzt einfach mal in die Shownotes auf der Website, die, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, notizenausamerika.de heißt. Wenn ihr da ins Inhaltsverzeichnis guckt, also in diesem Link zu diesen Kapiteln und da dann ein Thema findet, das ich hier bei Notizen aus Amerika mal auswalken sollte, ja, dann sagt mir das doch. Auf der Website geht das ganz einfach in der Rubrik Schlag ein Thema vor. So, jetzt aber ab in die Wildnis. Wandern gehen, Tiere beobachten, jagen, campen, klettern, Skifahren, Fliegenfischen, staunen, entspannen, durchatmen. All sowas braucht viel Platz. Und den halten die USA bewusst ganz genau dafür frei. Der heutige Yosemite National Park in Kalifornien war das erste Gebiet, wo die Regierung gesagt hat, Stopp! Hier wird keinem Baum auch nur ein Blättchen gekrümmt und auch kein krummes Bächlein begradigt, hier zieht kein Ochse den Pflug durch die Gegend und niemand baut sein Haus. Unter Abraham Lincoln schenkte der Kongress das Yosemite Valley dem Bundesstaat Kalifornien, damit der es als Park bewahrt. Das war im Jahr 1864. State Parks wie diesen gibt's auch heute noch, Yosemite aber wurde bald schon ein National Park, ein Nationalpark, der zweite der USA. Der erste war Yellowstone, der liegt in Wyoming und Montana. Und 1872 wurde der nicht nur der erste Nationalpark der USA, sondern der erste in der ganzen Welt. Tja, der einzige blieb er bekanntlich nicht und auch andere Länder haben die Idee begeistert übernommen und auch Nationalparks gegründet. For the benefit and enjoyment of the people steht über einem berühmten Eingang in den Yellowstone National Park. Das ist ein Satz aus dem Yellowstone National Park Protection Act, dem Gesetz, das aus der Landschaft einen Nationalpark machte und auch festlegte, was das heißt. Dabei wird natürlich auch der Zweck des Ganzen erwähnt. Zum Wohl und Genuss des Volkes. Boah, klingt super, oder? Und völlig unverständlich. Wir sind doch jetzt hier gerade in der Go-West-Zeit. Da feiert das Land die Leute, die sich nach Westen aufmachen, weil sie das Land erschließen. Diese Pionierinnen und Pioniere sollen die ersten Siedlungen bauen, Geschäfte ansiedeln, Minen, Landwirtschaft, Industrie. Gleichzeitig sind ganze Landstriche tabu für die, weil Nationalpark? Wie kommt ein Parlament auf so eine Idee? Das hat was mit Zeitgeist zu tun. Natur war in der Mitte des 19. Jahrhunderts nämlich schwer in Mode. Das sehe ich zum Beispiel in den romantischen Landschaftsgemälden von Albert Bierstadt und anderen Vertretern der Künstlergruppe Hudson River School. Und auch in beliebten amerikanischen Büchern, die heute noch auf vielen Bücherregalen stehen. Nature von Ralph Waldo Emerson zum Beispiel oder das Aussteigerkultbuch Walden oder Leben in den Wäldern von Henry David Thoreau. Obendrein gab's auch Reiseberichte. Und die hatten so ziemlich die gleiche emotionale Wirkung wie heute Instagram und Pinterest. Dieses, oh Mann, da bin ich aber neidisch, oh Mann, da muss ich auch unbedingt mal hin. Die schwärmerischsten Geschichten von wundersamen, weiten Landschaften. Hashtag explore more, Hashtag I pulled over for this. Und das oft sogar ohne Fotos. So ein Pionier der Analogreisebloggerei war Lafayette Bunnell. An einem Nachmittag, Ende März 1851, mag der seinen Augen nicht trauen. Nach einem langen Ritt hat er mit seiner Gruppe ein Tal erreicht, umgeben von beeindruckenden Granitfelsen, von denen Wasserfälle hunderte Meter tief runterrauschen. Diese erhabene Schönheit treibt Lafayette Bunnell die Tränen in die Augen. Das ist natürlich für so einen Kerl 1851 auch schon so ein bisschen peinlich. In seinen eigenen Worten, auf Englisch, as I looked, a peculiar exalted sensation seemed to fill my whole being, and I found my eyes in tears with emotion. Das hat er nicht einfach nur in sein Tagebuch gekritzelt und für sich behalten. Fortan erzählt Lafayette Bunnell jedem, der ihm zuhören will oder auch nicht, von einem unbekannten Tal, Yosemite Valley. Und seine schwärmerischen Beschreibungen kriegt auch der Herausgeber von Hutchings Illustrated California Magazine zu hören. Das war so ein Magazin, das mit einzelnen so Newsletter-mäßig anfing und die Rückseite leer ließ, sodass die ganzen Goldgräber in Kalifornien das nutzten wie Postkarten und nach Hause schickten. Und dadurch dann natürlich im Osten bestimmte Sachen auch bekannt machten. Später wurde das aber auch so ein, ja, mehr so ein richtiges Magazin. Dieser Herausgeber jedenfalls hört jetzt von Lafayette Bunnells Schwärmerei und bricht ebenfalls mit Reitern in die Gegend auf, um sich das mal anzugucken. Dabei nimmt er sogar einen Zeichner mit. Thomas Ayers hieß der. Und noch bevor es da diesen Magazinbeitrag gab, machen sie ein Poster vom Yosemite Valley. Das mit Instagram eben habe ich also gar nicht mal so sehr an den Haaren herbeigezogen. Auf diese Publicity hin wurde das Tal zur Attraktion. Das mit den Hashtags passt also auch ganz gut in diese Entwicklung, jedenfalls Explore More. Solche begeisterten Berichte kamen im 19. Jahrhundert nämlich nicht nur vom Yosemite Valley, sondern auch aus ganz anderen Landschaften Amerikas. Wasserfälle, Vulkane, Wüste, Mammutbäume, Mustangs, Adler, ein ganzer Wald aus Moos, blühende Wüsten, bizarre Felsformationen, dichte Wälder, donnernde Büffelherden und diese Aussicht. So eine Schönheit macht stolz. Und das ist doch eine super Grundlage für Engagement. Das wollen wir nicht verbaut wissen, ehe wir das selber gesehen haben. Darüber konnte die Politik bald auch nicht mehr hinwegsehen. vor allem als einflussreiche Bürgerinnen und Bürger ihre Liebe zur Wildnis entdeckten. Die war zwar ziemlich theoretisch, aber dafür umso romantischer. Tja, was machst du, wenn die Reichen dir mit Naturromantik auf den Zeiger gehen und gleichzeitig alle glauben, die Besiedelung des Westens sei Amerikas höchste Mission? Wir wollen aber beides! Na, ob das nun Kind und Karriere heißt oder Wildnis und Wohlstand, du versuchst halt, das Beste draus zu machen, also dir das irgendwie gut aufzuteilen. In diesem Falle also, Platz lassen für unberührte Natur und genug Platz reservieren für ungezähmten Kapitalismus. Dabei kam dann die Idee mit den Nationalparks raus, die sie übrigens heute noch als die beste Idee Amerikas feiern. Diese Idee war ganz schön tief durchdacht. Die Denke dahinter, jetzt mal in meinen Worten, also so wie ich sie verstanden habe: Die schönsten Ecken des ganzen Landes gehören dem Volk. Die müssen wir ihm erhalten, und zwar jetzt und auch für alle zukünftigen Generationen und auch mit allem, was da drin ist und mit dessen zukünftigen Generationen.
Wow.
Dieser Idee verdanken wir es, dass vor dem Grand Canyon kein Betreten-Verboten-Schild steht, dass der Old Faithful Geysir nicht den Springbrunnen im Garten von so einer Megavilla abgibt und dass wir in Idaho, außer an kilometerlangen Kartoffelfeldern vorbeizufahren, auch noch die Craters of the Moon erwandern können. Das ist so eine Lava-Mondlandschaft, die ich unbedingt mal sehen will. Obwohl ein Stück Bauland mit toller Aussicht in diesem Land ein Keller voller Gold wert ist, stellen die USA diese Idee da drüber und halten riesige, unberührte Landstriche für alle Menschen offen. Moment mal, unberührt? Da hat die beeindruckte Heulsuse von eben in ihrer Schwärmerei doch glatt was ausgelassen. Lafayette Bunnells Gruppe war nämlich nicht auf einem Reitausflug ins Yosemite Valley galoppert, sie war auch keine Abenteurergruppe, sondern eine bewaffnete Miliz, angeführt vom hartgesottenen Captain James D. Savage, ein Mann mit einer schillernden Vergangenheit. Jim Savage stammt aus Illinois und hatte dort ein Händchen für fremde Sprachen bewiesen, nämlich als er die Sprache eines der dortigen indigenen Völker lernte. Nach Kalifornien zog ihn der Goldrausch. Auf der langen, beschwerlichen Planwagenreise bekam Savages Frau eine Tochter. Sie starb aber bald nach der Geburt. Das Baby überlebte das mutterlose Dasein auch nur wenige Tage. In Kalifornien hat Savage dann zwar tatsächlich an einer Goldmine gearbeitet und da mit einigen anderen europäischen Amerikanern zu tun gehabt, aber bald hat er wieder von seinem Sprachtalent Gebrauch gemacht und die Gesellschaft von indigenen Völkern gesucht. Die hatten nämlich jede Menge Sachen, die die Ankömmlinge aus dem Osten gebrauchen konnten. Und James Savage baute sich da nicht nur Beziehungen, sondern auch einen Handelsposten auf und wurde immer mächtiger, vor allem in seinen eigenen Augen. Er entführte auch mehrere Frauen aus indigenen Völkern, weil er wohl glaubte, dass er damit ungestraft davonkommt und seine Position sogar ausbaut. Damit sprach sich auch herum, dass Savage voll der Experte für die indigenen Völker ist. Von denen wollte er sich inzwischen am liebsten der blonde König nennen lassen. Also jetzt nicht wirklich der blonde König, das ist ja deutsch, sondern sowas in der Art in deren Sprachen. Als er mal wieder mit einer Gruppe von indigenen Abgeordneten in die Stadt kam, um da mehrere Tage zu handeln, da prahlte und prasste Savage wie nie zuvor. Berichten zufolge ließ er seine Goldklumpen durch die Hotellobby rollen und dann: »Ey, eine Runde für alle meine Freunde!« und so weiter und so fort, und am Ende verspielte er alles. Auch das, was die anderen in dieser Handelsgruppe mitgebracht hatten, um damit Vorräte für ihr Volk zu kaufen. Statt jetzt mal ganz kleine Brötchen zu backen, regte sich James Savage aber hinterher noch auf, weil einer seiner Mitreisenden ihn zur Rede gestellt hatte, vor Weißen. Dass Frauen entführen und anderer Leute Geld verjubeln zu Racheaktionen führen mag, wollte er offenbar erstmal nicht glauben. Aber als er dann sah, dass sein Handelsposten überfallen worden war, da rüstete Savage auf und machte quasi eine 180-Grad-Wende. Seine bewaffnete Truppe bekam auch bald den Segen des kalifornischen Gouverneurs. Der ernannte ihn zum Anführer des Mariposa Battalion. Auftrag? Alle indigenen Völker der Gegend entweder zu einem Vertrag überreden, in dem sie ihrer eigenen Deportation zustimmen, oder dasselbe mit Gewalt durchsetzen. Hauptsache, die verschwinden. Dafür schien ein Experte wie Savage der richtige Mann. Dieses Bataillon ist also die Reitergruppe von Lafayette Bunnell gewesen. Und als sie das Yosemite Valley erreichen, sind sie gerade im Begriff, ein in dieser Gegend lebendes Volk zu vertreiben und jagen hinter einigen von denen her. Und plötzlich sieht Bunnell sich von Naturschönheit umgeben und kriegt sich gar nicht mehr ein. Savage kriegt sich auch überhaupt nicht mehr ein. Der ist nämlich stinksauer. Scheiße, wo sind die hin? Dann gibt er den Befehl, alle Häuser der entwischten Indianer und Indianerinnen niederzubrennen und auch ihr Lagerhaus, in dem sämtliche Essensvorräte von denen waren. Für Lafayette Bunnell scheint es kein Widerspruch zu sein, das Tal nach genau diesen Leuten zu benennen. Den Namen hatte er von James Savage, dem Sprachgenie. Der wusste nämlich, wie dieses Volk hieß, das sie vertreiben wollten. Aber da war er im Irrtum. Die Wahrheit kam erst viel später ans Licht. Nämlich erst dann, als Forscher und vielleicht sogar auch schon Forscherinnen sich mit diesem Volk befasst haben. Da war das dann aber auch schon aus seinem Zuhause vertrieben. Sie lernten, dass diese Menschen das Tal Awani nannten. Das bedeutet der Ort eines gähnenden Mundes oder der Ort eines weit offen klaffenden Mundes. Na, ihr könnt es euch vorstellen. Und wenn ihr mal ein Bild vom Yosemite Valley anguckt, dann liegt es irgendwie auf der Hand oder im Mund. Zu Ehren dieses Tals, in dem sie jahrhundertelang gelebt hatten, nannten sich die Leute Awanichis. Wenn ihr euch jetzt fragt, woher denn dann das Wort Yosemite kommt, ich meine, das klingt ja jetzt wirklich nicht mal annähernd ähnlich. Ja, da seid ihr nicht die Einzigen. Das wollten die Forscherinnen und Forscher natürlich auch wissen. Und sie fanden raus, das Wort Yosemite existiert tatsächlich. Es bezieht sich aber nicht auf einen Ort, sondern auf Menschen. Speziell auf Menschen, vor denen du dich total in Acht nehmen solltest. Übersetzt heißt Yosemite, sie sind Killer. Für andere Nationalparks und Naturschutzgebiete gilt genauso. Überall dort lebten Menschen und oft schon seit Tausenden von Jahren. Nehmen wir als Beispiel mal den Yellowstone National Park. Archäologische Beweise für die lange Geschichte von Menschen in der Gegend reichen bis zum Ende der Eiszeit zurück. Da waren Menschen, die dort Geschäfte machten, Kleider flickten, Kinder kriechten, Kriege führten und sich scheckig lachten. Über tausende Jahre haben verschiedene Völker dort die wandelnden klimatischen Bedingungen erlebt und auch darüber entschieden, was da kreucht und fleucht. Die Landschaft drumherum ist wahrlich nicht unberührt. Menschenhand hat sie geprägt, zum Beispiel mit regelmäßigen kontrollierten Feuern zugunsten bestimmter Vegetation, mit Bebauung und mit Steinbrüchen, in denen die Leute dort den schwarzen Obsidian abbauten und bis ins Gebiet des heutigen Mississippi handelten. So viele Details gäbe es da zu erzählen, die Berge, Flüsse, Wiesen und Wälder verändert haben. Und die Menschen, die diese Landschaften geprägt haben und von ihnen geprägt sind, die haben sich ja nicht in Luft aufgelöst. Ihre Nachkommen sind immer noch da. Und es ist total unwahrscheinlich, dass es eine einzige Meinung gibt unter den Völkern, die über einen ganzen Kontinent verstreut leben und hunderte verschiedener Sprachen sprechen. Aber einer dieser Stimmen können wir jetzt mal zuhören. Angel Teddington ist Navajo-Frau, also Native American, und auf Navajo-Land am Marble Canyon aufgewachsen, in einem Teil Arizonas, der den Navajo gehört. Und nach der Uni ist sie wieder zurückgekehrt, also jedenfalls in die Nähe. Angel arbeitet als Sozialarbeiterin und macht äußerst sportliche Wanderungen und sie führt auch Gruppen, die sie mit Hilfe der Organisation Women Who Hike zusammenbringt. Davon gibt es ganz tolle Fotos und Eindrücke, die sie auf Instagram stellt. Und da hat sie außerdem noch Adventurous Natives gegründet, wo Native Americans aus dem ganzen Land ihre Outdoor-Erfahrungen schildern. Links habe ich euch auf notizenausamerika.de aufgelistet. So, das Interview habe ich Anfang September gemacht und als ich da mit Angel Tadditin spreche, hat sie gerade eine besonders krasse Wanderung hinter sich. Grand Canyon, Rim to Rim, also Abstieg und Aufstieg, dabei noch auf einer anspruchsvollen Route und bei 46 Grad Hitze. Aber jetzt und hier möchte ich bei der Sache mit den wichtigen Orten bleiben und was das eigentlich heißt. Und da gibt's einen Fluss, der mich neugierig gemacht hat. Der Colorado River. Über Jahrtausende hat dieser Fluss sich Tropfen für Tropfen durch Sandstein gefräst und Canyons hinterlassen. Und diese Landschaft fasziniert ja jetzt so im Gebiet vom Grand Canyon National Park. Und ich hatte gehört, dass der Fluss auch eine wichtige Rolle in der Navajo-Kultur spielt.
The Colorado River is super sacred. In not only Navajo history and culture, all the tribes that are from the area have a connection or an origin story or legend that connects to the Colorado River.
Nicht nur den Navajo ist der Colorado River heilig, sagt Angel, sondern allen indigenen Völkern drumherum. Die haben alle Schöpfungsgeschichten und Legenden, die sie eng mit dem Fluss verbinden. Und so, sagt sie, haben viele Mitglieder der indigenen Völker in dieser Gegend bis heute ein Gefühl verinnerlicht, dass der Colorado River die Gegend lebendig gemacht hat. Dann erinnert mich Angel dran, dass das auch jenseits von Legenden total logisch ist. Wasser ist ja in der Tat die Quelle des Lebens. Außerdem siedeln sich meistens in der Nähe Städte an und so weiter. Und beides gibt in meinen Augen echt jede Menge Stoff her für Erklärtafeln und Führungen.
I remember it going to national parks or just like state parks as a kid and never hearing anything about the tribes that lived there, you know? And now I feel like there's this push now to, that's the first thing you should know.
Als Kind erfuhr Angel Tadditin bei Besuchen in State Parks und National Parks nichts über die Völker, die dort gelebt hatten. Dabei müsste das doch eigentlich das allererste sein, was Besucherinnen und Besucher dort lernen. Also vom Colorado River zum Beispiel mehr erfahren als seine geologische Rolle als Canyonfräse. Wenn Angel selbst Wandergruppen anführt, erzählt sie gerne die Legenden der Gegend. Viele dieser Geschichten kennt sie von ihrer Oma. Aber das Wandern mit anderen Frauen hat Angel noch neugieriger gemacht. Und inzwischen hat sie viel zum Thema gelesen und recherchiert und auch angefangen, andere Navajo nach Legenden zu befragen und festgestellt, dass sie immer so ein bisschen unterschiedlich ausfallen. Außerdem ist einer ihrer Ratschläge, wenn du anfängst, das zu googeln, das Erste, was du siehst, ist meistens nicht so richtig richtig. Und dann ist da noch die persönliche Geschichte.
I feel like I have a connection to my great grandma because I'm also walking these deserts as she did.
So cool und trendy diese Hardcore-Wandersachen klingen, Angel ist echt nicht die erste in ihrer Familie, die sich an Felswänden vorbeizwängt, der Wüstensonne trotzt und Gipfel bezwingt. Schon ihre Urgroßmutter bewegte sich durch diese Wüste viele Meilen am Tag, weil sie Schafe hütete. Heute ist Angel da unterwegs, mit Rucksack und Spaß bei der Sache, während ihre Urgroßmutter da einen echt anstrengenden Job machte. Aber im Grunde war das auch Wandern, findet Angel. Man nannte es nur nicht so. Aber jetzt glaubt mal ja nicht, deshalb wabert da so ein intuitives Wissen über das Band zwischen Mensch und Land um sie rum. Dass es das gibt, das hat Angel auf dem College gelernt und nicht am Wanderlagerfeuer. Und erstmal hat sie gedacht, was? Aber dann, sagt sie, hat sie was wiedererkannt. Ihr Verhältnis zu dem kleinen Canyon hinter ihrem Elternhaus. Wenn Angel anderswo unterwegs war und auf dem Rückweg roten Sand oder Fels sieht, fühlt sie, ich bin bald zu Hause.
It's amazing how you can create a home out of just the landscape.
Angel erzählt mir, dass sie mit diesem Heimatgefühl nicht alleine ist. Sie hat festgestellt, dass viele Native Americans dieses Gefühl kennen. Und sie kennt es natürlich besonders von Navajo. Und dazu schiebe ich jetzt mal kurz eine der Besonderheiten der Navajo ein. Auch sie wurden, wie die anderen, aus ihrer Heimat vertrieben. Aber im Gegensatz zu vielen anderen indigenen Völkern Amerikas gab es für manche Navajo ein Zurück. In der Zeit um 1864 begannen die aus Europa angekommenen Menschen in der Gegend mit Navajo-Deportationen und versuchten eine sogenannte ethnische Säuberung. Sie vertrieben die Navajo aus ihrer Heimat und schickten sie unter grausamen Bedingungen auf einen mehr als 500 Kilometer langen Zwangsmarsch, heute bekannt als The Long Walk. Das Internierungslager, in das die überlebenden Navajo kamen, das hatte hinterher so große Probleme, die sich dann auch so auf die Umgebung auswirkten, dass die Regierung sich entschloss, die Navajo freizulassen nach ein paar Jahren. Sie durften in ein Gebiet zurückkehren, das zwar ebenfalls abgezirkelt war, aber dann doch in ihrer Heimatregion lag, umgeben von vier Bergen, die ihnen heilig sind.
There are many stories about when we were removed and we were forced to do the long walk and they were released and they started walking back to their homelands. And it wasn't until they saw like the familiar like mountains or the familiar areas that they like fell to the ground and cried because they were home, you know?
Angel erwähnt hier Geschichten von den Navajo, die den Long Walk zurückmachen konnten. Und sie sagt, als sie die altbekannten Berge und Landschaften sahen, warfen sie sich auf den Boden und weinten, weil sie zu Hause waren. Das Navajo-Land, auf dem Angel Teddington heute wandert, ist das Land ihrer Ahnen. Die Frauen in Angel Teddytons Wandergruppen sagen aber oft, dass sie sowas nicht haben, ein Land ihrer Ahnen mit jahrhundertelanger Geschichte und eine Landschaft, an der Familienanekdoten von der Oma oder Uroma kleben. Aber Angel ist davon überzeugt, es ändert trotzdem etwas, diese Landschaften zusammen mit einem Stück in ihrer Geschichte zu erleben. Ihrer Erfahrung nach schafft es eine neue Art von Respekt, wenn erstmal das Bewusstsein dafür erwacht ist, dass so eine Gegend oder ein Stück Land einmal jemandem gehört hat und mit Menschen verbunden ist.
I feel like my Navajo heritage connects anyone I hike with and even me to the land.
Für Angel bedeutet das aber auch eine innere Zerrissenheit. Sie ist aufgebracht darüber, auf gestohlenem Land zu wandern, und gleichzeitig ist sie dankbar dafür, dass Landschaft und Natur erhalten werden. Derselbe Zwiespalt bewegt auch viele andere Native Americans, sagt Angel.
It's hard to live in both worlds as a Native American, you know?
Die Geschichte lässt sich ja nicht ändern. Aber vielleicht die Art und Weise, wie wir mit der Geschichte von Völkermord und Vertreibung umgehen, die mit diesen ganzen Landschaften verbunden ist. Die Frage, wie ein Land mit den furchtbarsten Fehlern seiner Vergangenheit umgehen kann, die kommt mir natürlich bekannt vor. In Deutschland gibt's ja auch viele Antworten auf so eine Frage, nämlich die, wie wir mit dem systematischen Völkermord an Jüdinnen und Juden in unserer Geschichte umgehen. Vom Pflichtunterrichtseinheiten bis zu der Idee mit den Stolpersteinen, mit den Namen der Jüdinnen und Juden, die genau dort gewohnt hatten und plötzlich nicht mehr nach Hause kamen, weil sie in Konzentrationslager verschleppt und ermordet worden waren. Was machen denn die USA mit ihrer Geschichte der systematischen Vertreibung von den eigentlichen Amerikanern und dem Völkermord, der damit einherging? Oder wie könnten Sie damit umgehen?
The great way, and I feel like it's happening, to recognize these lands is to do a land recognition.
Diese Idee der Land Recognition ist eine Idee, die Angel in den Kopf kommt, unter mehreren anderen, aber das ist diejenige, die ich kurz so ein bisschen erklären muss. Zunächst einmal, übersetzt bedeutet das einfach Anerkennung des Landes. Klingt einfach und ist es auch. Grob gesagt und in ihrer einfachsten Form läuft Land Recognition so. Du zollst dem Ort und seiner Geschichte Tribut und nennst die, deren Heimat dieser Ort war, und ziehst eine Verbindung zum Hier und Jetzt. Und zwar immer ganz am Anfang einer Veranstaltung. Also das könnte zum Beispiel so eine geführte Tour sein oder vor der Sicherheitseinführung beim Kletterwettbewerb und so weiter. Natürlich nicht nur in Nationalparks, das machen zum Beispiel auch Unis bei Abschlussfeiern. Da sagen die Verantwortlichen zum Beispiel 2-3 Sätze nach dem folgenden Muster. Wir befinden uns hier auf dem Land der X, Y und Z und es war außerdem ein Ort, an dem mehr als ein Dutzend weitere Völker handelten, durchreisten oder zu Versammlungen kamen. Diese Gegend ist noch heute das Zuhause von mehr als x-tausend Stammesangehörigen der Y und Z. Da bricht echt niemandem Zacken aus der Krone, das mal eben kurz zu erwähnen. Und gleichzeitig kann dann aber auch niemand mehr über die Geschichte hinwegsehen und wird vielleicht auch ein bisschen neugierig. So einfach ist ein Anfang gemacht. Klar, das erfordert erstmal eine gründliche Recherche, wessen Heimat der jeweilige Ort eigentlich ist. Manche finden dabei dann auch noch mehr raus und sagen dann zum Beispiel auch noch, wie diese Orte in den Sprachen der Völker heißen, deren Heimat er ist. Oder vielleicht auch, welche besonderen Stätten es da gibt. Das macht's im Nationalpark dann zum Beispiel auch noch einfacher, bestimmten Teilen der Landschaft mit besonderem Respekt zu begegnen. Und jedenfalls in meinem Fall mit noch mehr Neugier. Ich sag nur Colorado River. Aber diese anerkennenden Worte sind jetzt auch kein Allheilmittel und erst recht nicht das, wo die Leute sagen können, so, das wäre dann jetzt erledigt. Im Idealfall folgen Worten bekanntlich Taten und das ist natürlich auch bei Land Recognition nicht anders. Ein Punkt, der Angel hoffnungsvoll stimmt, ist zum Beispiel die Einbindung von Native Americans in Entscheidungsgremien der Nationalparks. Und das ist nur eine Möglichkeit. Zum Beispiel kann die Nationalparkverwaltung und natürlich auch Hinz und Kunz gezielt indigene Völker ansprechen, wenn sie Personal suchen für Jobs an diesem Ort. Sie können auch ganz bewusst deren Firmen engagieren und vor Entscheidungen zu Bauprojekten mal nach deren Ansichten fragen und Vereine von Native Americans finanziell unterstützen und so weiter. Angel stimmt es zum Beispiel hoffnungsvoll zu sehen, dass der Druck gestiegen ist, in Nationalparks die Native Americans der Gegend einzubeziehen, wenn da was verändert werden soll. Und auch, dass Beiräte für Diversity eingerichtet werden.
They're trying to add the native piece to it, which is long overdue, but it's great that they're actually, you know, doing it now than never.
Ja, und Angels Einschätzung dazu, kurz und knapp, besser spät als nie. Wenn ihr jetzt neugierig auf die Erlebnisse von Native Americans geworden seid, dann geht doch mal zu Instagram und schaut bei Adventurous Natives vorbei. Das komplette Interview gibt's dann in ungefähr 2 Wochen, nicht bei Notizen aus Amerika, sondern bei Notes from America. Ist ja auf Englisch, ne? Und da geht's dann auch darum, was Wandern mit Frauen bedeutet und was Wandern überhaupt mit einem Menschen so machen kann. So, jetzt haben wir lang und breit über den Grand Canyon und den Yosemite National Park gesprochen und noch so ein bisschen über Yellowstone und ja, so beeindruckend die auch sind, damit hast du die USA noch lange nicht gesehen. 62 Nationalparks gibt es inzwischen und dazu kommen noch alle möglichen anderen Gebiete mit Namen wie National Recreation Area oder National Monument oder National Seashore und so weiter. An 419 solcher Orte bewahrt der National Park Service Natur, Landschaft und Geschichte. Und das nimmt insgesamt 85 Millionen Acres Land in Anspruch. Das sind mehr als 34 Millionen Hektar. Hör, das sagt mir jetzt auch nicht viel. Euch? Mit dem typischen Fußballfeldervergleich kommen wir da nicht weit. Diese Fläche ist ungefähr 11,5 mal so groß wie Belgien. Und es ist ein 1/30 der gesamten Fläche der USA. Na gut, vielleicht sollte ich das besser mal mit einer Freizeiteinrichtung vergleichen. 3500 Mal so groß wie Disneyland in Florida. Und doppelt so groß wie Florida. Okay, kapiert. Der Oberbegriff Great American Outdoors passt gleich doppelt. Das ist riesig und toll. Trotz der Größe kann die Parkverwaltung über Menschenleere jetzt wahrlich nicht klagen. Die Besucherzahlen sind auch ohne Pandemie gestiegen wie Hulle. Seit 1960 um mehr als das Vierfache. Fast 6 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr allein den Grand Canyon National Park besucht. Und der Grand Canyon war nicht mal der meistbesuchte Nationalpark. Alle 419 Parks zusammen hatten im Jahr 2019 mehr als 327 Millionen Besucherinnen und Besucher. Das würde ja fast jedem Kopf in der US-Bevölkerung entsprechen. Kommt aber nicht hin. Und zwar nicht nur, weil auch Auslandstourismus in den Nationalparks eine Rolle spielt. Also, spielte, vor Corona meine ich. Wen seht ihr denn vor euch, wenn ihr an amerikanische Nationalparks denkt? Vielleicht ein Rentnerpärchen im Wohnmobil, ein Extremkletterer in der Steilwand, eine Campingfamilie, eine Frau mit Zopf von schräg hinten gesehen auf einsamem Gipfel im Yogasitz oder Dora the Explorer-Style mit Lupe und Schmetterlingssitz. Papa und Sohn beim Fliegenfischen. College-Grüppchen auf Sommertour. Wer beansprucht die Great American Outdoors für sich? Um dafür ein Gefühl zu kriegen, habe ich nicht wieder sofort in die Statistiken geguckt, sondern einfach mal im Netz nachgeschaut, wer denn wohl den Begriff Great American Outdoors für Marketing und PR nutzt. Da schiebt meine Suchmaschine mir gleich eine Veranstaltung vor die Linse. Die Great American Outdoor Show. Da denke ich an bildgewaltige Vorträge und Stände mit Multifunktionshosen und Campingwasserfiltern und Wohnmobilprospekten. Stattdessen lande ich aber unter Waffenherstellern und Countrymusik. Tja, die Great American Outdoor Show ist die Messe der Waffenlobbyorganisation NRA. In Tarnkleidung mit ein, zwei Gewehren Rehen auflauern oder anderen Tieren, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, die tollen Landschaften der USA zu genießen. Auch wenn es mein Ding jetzt echt nicht ist. Da muss ich einsehen, meine Vorstellung davon, wie das öffentlich zugängliche Land zu genießen ist, ist alles andere als offen. Mist. Genauso wie meine Vorstellung davon, wer da eigentlich durch die Botanik stapft. Und damit bin ich nicht alleine. Die Parkverwaltung hat wohl auch geahnt, dass vielleicht doch nicht das ganze Volk zu seinem Wohl und Genuss herkommt. Also haben die sich mal per Umfrage umgetan, wer eigentlich die Nationalparks besucht. Und diese Menschen, so stellt sich heraus, sind in so ziemlich jeder Kategorie äußerst ungleich verteilt, was das Alter angeht, den Bildungsgrad, das Einkommen. Wohin ich auch schaue, ist das viel zu weit von den amerikanischen Verhältnissen entfernt, um wirklich als das ganze Volk durchzugehen. Am krassesten finde ich dabei folgendes Ergebnis der Befragung. 95% der Nationalparkbesucher und Besucherinnen sind Weiße, obwohl deren Anteil in der Gesamtbevölkerung nur 72% ausmacht. Und nur 1% der Leute, die ihr in Nationalparks trefft, sind afroamerikanisch. Dagegen wäre das in der Gesamtbevölkerung 13%. Anders ausgedrückt, jede 100. Person im Nationalpark versus jede knapp 8. Person im Alltag ist Afroamerikanerin oder Afroamerikaner. Was ein Unterschied, oder? Jede 8., jede 100. Das wirft Fragen auf und darüber habe ich mich mit Dr. Carolyn Finney unterhalten. Sie ist Kulturgeografin, Autorin und Storyteller und außerdem gerade in einem Residenzprogramm am Lehrstuhl für Umweltforschung des Middlebury College in Vermont. 8 Jahre lang hat sie im Beirat des National Park Service gesessen und unter ihren Veröffentlichungen ist auch das wissenschaftliche Buch Black Faces, White Spaces, Reimagining the Relationship of African Americans to the Great Outdoors von 2014. Puh, das ist jetzt eine ganze Menge Holz und wir fangen mit Letzterem an, also den Great Outdoors. Mit wir meine ich natürlich Carolyn Finney und mich. Gleich zu Beginn unserer Unterhaltung nordet sie nochmal diese Idee ein. Die Idee, diese schönen Landschaften zu bewahren und allen zugänglich zu machen und woher das eigentlich kommt.
National parks were originally created as a way to represent the United States to the rest of the world. We weren't like Europe. We didn't have old cathedrals and old buildings, but we had these beautiful outdoor spaces like the Grand Canyon and Yosemite. And so what better way to kind of represent who we are and what we aspire to be?
Aha, da ging es nicht nur darum, dass das Volk an die frische Luft kommt, sondern auch darum, dem ollen Europa mit seinen historischen Bauten irgendwas entgegenzusetzen, das auch toll ist. So von wegen, Ja, ihr mit eurem Neuschwanstein und Notre Dame und so. Aber guckt mal, wir haben hunderte Meter hohe Wasserfälle und Prärie und Felsen, die wie Fenster aussehen. Das war mal was Neues. Wohingegen überhaupt nicht Neues, sagt Carolyn, was ihr heute in Europa über die USA in den Nachrichten seht, zum Beispiel Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Carolyn Finney zufolge hängt das eng mit dem Land zusammen. Land im Sinne von Landschaft. Dabei wiederholt sie erstmal, was wir eben schon mit Angel Teddington besprochen hatten. Erstens ist das gestohlenes Land, sagt sie. Und?
Two, we enslaved a group of people to work this land for free to build the backbone of our economy.
Zweitens, so sagt Carolyn, haben wir Menschen versklavt, damit sie das Land gratis bearbeiten, um das Rückgrat unserer Wirtschaft zu erschaffen. Und das prägt ihrer Ansicht nach die amerikanische Gesellschaft bis heute.
That actually shapes the way we think about land, space, the questions of diversity in this country, who counts and who doesn't. And again, parks are not immune from that.
Dazu gehört Carolyn zufolge auch die Vorstellung davon, wer in diesem Land zählt und wer nicht. Auch in Nationalparks. Die Besuchszahlen, die mich so verblüfft haben, lassen sich zwar zum Teil mit fehlendem Geld für Reisen erklären, mit fehlendem Wissen, mit Desinteresse, ist ja nicht so, dass alle US-Bürgerinnen und Bürger auf Nationalparks und Natur stehen. Aber den Knackpunkt sieht Carolyn in einem größeren Muster als diesem.
Who works at the parks? You know, who gets to make decision about how the parks are used? Who do we see engaged in the larger environmental conversation in this country?
Beim Personal in Nationalparks, aber auch unter den bekannten Köpfen der Umweltbewegungen, sehen wir auffällig wenige Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. Und dieses Fehlen gilt wiederum als einer der Faktoren dafür, dass wir so wenige sehen. Representation, also das Vertretensein, die Leute, die aussehen wie du selbst und vielleicht sogar Vorbilder werden. Schon sind wir wieder bei den Geschichten, die an dem Land dranhängen. Als ein Beispiel nennt Carolyn Gebiete in den Südstaaten, wo es Plantagen gab. Und jede Menge Geschichten von Familien, die dort versklavt waren. Nur sehr zögerlich binden dort Führung und Tafeln diese Geschichten ein. Ob's wohl mit Scham zu tun hat? Könnte sein. Allerdings sind das nicht die einzigen Geschichten, die irgendwie verschwiegen wurden.
Yosemite is a perfect example. One of the stories around Yosemite back in the late 1800s was that you had a black group of soldiers called the Buffalo Soldiers, which were responsible for protecting the park at that time.
So, das ist mir jetzt mal echt peinlich. Als Carolyn Finney die Buffalo Soldiers erwähnt, habe ich sofort diesen Song von Bob Marley im Kopf. Aber glaub mal ja nicht, ich hätte schon mal nachgeschlagen, wer das eigentlich sein soll. Dabei bin ich ja eigentlich ein echt neugieriger Mensch. Heutzutage hätte ich im Yosemite National Park Glück. Ein Parkranger namens Shelton Johnson hat deren Geschichte ausgegraben und macht sogenannte Living History Veranstaltungen, in denen er einen Buffalo Soldier verkörpert und Yosemite aus dessen Perspektive schildert. Shelton Johnson ist Afroamerikaner und hat über die Buffalo Soldiers auch einen Roman geschrieben und eine Podcast-Serie aufgenommen. Ach so, ich sollte jetzt vielleicht zumindest nochmal erwähnen, die Buffalo Soldiers waren afroamerikanische Menschen, die dafür zuständig waren, den Yosemite National Park zu beschützen. Carolyn bestätigt, dass sich die Parkverwaltung inzwischen echt anstrengt, sowohl in puncto Geschichten als auch beim Personal was zu verändern, breiter zu werden, mehr Perspektiven einzubeziehen. Das ist ja schon mal was. Und trotzdem können Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner auch heute nicht einfach so in der Botanik auftauchen. Deshalb hat Carolyn im Guardian einen Artikel geschrieben mit dem Titel »The Perils of Being Black in Public«, also die Gefahr, in aller Öffentlichkeit schwarz zu sein. Dafür gab es einen aktuellen Anlass. Zu der Zeit, als Polizisten George Floyd umbrachten, Ende Mai dieses Jahres, war Christian Cooper im New Yorker Central Park unterwegs. Christian Cooper ist ein Vogelfreund. Birding nennen wir das hier, wenn Leute mit Fernglas nach Piepmätzen gucken und die Arten kennen und ganz aus dem Häuschen sind, wenn sie seltene oder besonders scheue Vögel entdecken. Das macht Christian Cooper seit Jahren. Ich hatte den auch mal in so einer Doku gesehen, die heißt Birders: The Central Park Effect. Er sitzt auch im Rat der New Yorker Audubon Society. Das ist eine große Umweltorganisation, die auf Vogelschutz spezialisiert ist. Dieser Vogelfan also war jetzt in so einem waldigen Stück des Central Park unterwegs, als ihm Amy Cooper begegnet, mit ihrem Hund. Und entgegen der Parkregeln lässt sie den da frei herumlaufen. Und deswegen hat Christian Cooper sie gebeten, den Hund doch bitte an die Leine zu nehmen. Daraufhin hat die Frau angefangen, sich fürchterlich aufzuregen und auch zu drohen, sie würde die Polizei anrufen und dem Beamten sagen, dass ein schwarzer Mann ihr Leben bedrohe. Zu dem Vorfall sagt Carolyn, die Frau setzt seine Hautfarbe als Waffe gegen ihn ein. Für sie hängen George Floyd und Christian Cooper zusammen. Sie sagt, an dem einen Ende des Kontinuums wird man getötet, wenn man sich als Schwarzer im öffentlichen Raum aufhält, und am anderen Ende bedeutet das eine bestimmte Form von Unsicherheit, als Schwarze oder Schwarzer im öffentlichen Raum unterwegs zu sein. Ihr habt jetzt gemerkt, ich habe jetzt Schwarze und Schwarzer gesagt und nicht, wie ich es sonst immer sage, Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner. Das liegt daran, dass Carolyn das so gesagt hat und ich hier übersetze, was sie mir erzählt hat. Aber jetzt kommt sie mal wieder im Originalton.
It doesn't matter what you're doing, driving a car, birdwatching in a park, walking down the street. You don't know how you're going to be seen, whether or not you will be welcomed, whether or not you will be singled out, whether or not you have no idea.
Wie wirst du gesehen? Bist du willkommen oder nicht? Wirst du zur Zielscheibe oder nicht? Diese Fragen gehen Menschen laut Carolyn automatisch durch den Kopf. Ein Gutteil der US-Bevölkerung findet aber, wir wollen in einer Welt leben, in der alle Menschen draußen rumlaufen können, ohne sich groß Gedanken machen zu müssen. Und das, was Carolyn da eben beschrieben hat, das ist nicht unser Amerika. Das müssen wir ändern. Fragt sich nur wie.
I think we have to come at this from many, many different angles. Whether it's academic research, whether it's the arts, whether it's community, grassroots efforts, activism.
Carolyn glaubt, die Gesellschaft, die wir wollen, bekommen wir dann hin, wenn Menschen aus ganz unterschiedlichen Ecken sich Gedanken machen und aktiv werden. Wissenschaft, Kunst, Gemeinden, Initiativen, Graswurzelbewegungen. Als Beraterin arbeitet Carolyn dabei mit allen möglichen Organisationen, die zu dieser Veränderung beitragen wollen. Von Museen und botanischen Garten über studentische Initiativen bis zu Outdoor-Händlern. Ihr Mittel der Wahl? Storytelling.
Because stories allow everybody to show up. Everybody's story matters. Everybody has a story.
Carolyns Grundidee ist also, jeder Mensch hat eine Geschichte zu erzählen und die lässt sich mit der großen Geschichte verbinden. Auch mit der Vorstellung dessen, wer wir als Land sind und welche Besonderheiten zum Beispiel auch jeder Bundesstaat hat. Mit einer Beratung, einem einzelnen Gespräch, einem Aha-Erlebnis ist es allerdings nicht getan, findet Carolyn. Das kann schon mal unangenehm werden, sagt sie, aber um Gemütlichkeit geht's ja auch nicht.
If you are comfortable, then you're not doing the work, right? Because there's nothing comfortable about this. And then the next thing I say to people is that folks who look like myself, most of us have never been comfortable. So, you know, come on down. Like, we can all be like that together, because this is not about anybody's comfort.
Das war Dr. Carolyn Finney. Mehr von ihr zu lesen und auch einen coolen TED-Talk habe ich in den Shownotes mit ein paar schicken Links. Aber wo wir schon beim Thema Bequemlichkeit sind. Manche Leute benehmen sich in den Great American Outdoors so, als wären sie im Hotel. Als ob gleich hinter ihnen wer fürs Aufräumen und Saubermachen kommt. Joa, das nenne ich jetzt mal ein eigenwilliges Naturverständnis. Nach dem Motto, och, meine eine Apfelkitsche frisst doch hier irgend so ein Bär oder so. Das macht er aber gar nicht. Und selbst wenn er wollte, angesichts der Millionen, die herkommen, würde da ratzfatz ein weitläufiger Apfelkompott-Kompost der fies-süßlich stinkenden Art entstehen. Kein Wunder, dass der National Park Service mit der Arbeit nicht hinterherkommt. Denkt man so, das liegt nämlich nur zum Teil an den vielen Gästen. 20.000 Angestellte und mehr als 279.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben im Jahr 2019 beim National Park Service gearbeitet voll beschäftigt mit blockierten Wanderwegen, geführten Touren oder Suchaktionen nach Leuten, die sich überschätzt oder verirrt haben. Das kostet natürlich alles Geld. Das Eintrittsgeld kann das kaum auffangen. Das liegt zwischen $35 pro Auto und völlig gratis. Denn nur ungefähr ein Viertel der Parks in diesem Gesamtsystem nimmt Eintritt. Passt ja eigentlich auch gar nicht zur Grundidee. Ihr wisst schon, die Schönheit des Landes gehört dem Volk. Aber wie so oft, wenn Menschen eine große Vision haben, fragen andere als erstes, und womit willst du das bezahlen? Als das Thema in den 60er Jahren mal wieder hochkam, war die Antwort, och, wir haben die Ponunzen doch schon in der Tasche. Und zwar dauerhaft. Die US-Abgeordneten waren da nicht etwa auf eine Goldgrube gestoßen, sondern auf Öl. Auf Staatsflächen. Und Öl- und Gasfirmen, die sehr gerne Lizenzen dafür zahlen, dass sie da dran dürfen. Da war jetzt die Idee, wo wir schon Ressourcen haben, die dem amerikanischen Volk gehören, dann nehmen wir doch einfach mal einen kleinen Teil der Einnahmen daraus und nutzen sie dazu, dass eben jene Bürgerinnen und Bürger Zugang zum Besten haben, was das Land zu bieten hat. Das wurde 1965 zum Gesetz, mit 92 zu einer Stimme. Irgendwer hat ja immer was zu meckern. Förderzinsen auf Öl- und Gasproduktion am Outer Continental Shelf bringen locker 5 bis 7 Milliarden Dollar im Jahr ein. Das heißt, wenn man da auch nur ein bisschen von abzwackt, kommt da schon echt viel bei rum. Und 1965 beschlossen haben sie, dass sie jetzt so ein Land and Water Conservation Fund gründen. Und 900 Millionen aus diesen vielen Einkünften sollen da reinfließen, jedes Jahr. Aus diesem Topf sind seither Gelder in Naturschutz und Freizeitprojekte in allen US-Bundesstaaten geflossen. Er ist die wichtigste Finanzquelle für die ganze Bandbreite von frisch renovierten oder neu gebauten Gratisfreibädern bis zur Strandgrasanpflanzung bei so einem Dünenschutzprojekt. Das hat nicht nur Outdoor-Fans glücklich gemacht. Es kurbelt auch die Wirtschaft an. Denn Freizeit im Freien bringt Tourismus und sie bringt auch ganze Branchen auf Trab. Ob das jetzt eine Sportausrüstungsfirma ist, bis zu Superspezialspezialisten wie James Niehus, der seit Jahrzehnten seinen Lebensunterhalt damit verdient, Karten von Skigebieten zu zeichnen. Mit der Hand. Bis auf den einzelnen Baum detailgetreu. Unterm Strich lohnt es sich also, in diese Frischluft-Freizeitorte zu investieren. Jeder vom Land and Water Conservation Fund investierte Dollar bringt 4 Dollar Rendite, besagen Schätzungen. So eine coole Idee, aus der umweltverschmutzenden Öl- und Gasindustrie etwas abzuzwacken, das Mensch und Umwelt nach vorne bringt. Ahnt ihr schon, dass ich euch jetzt wieder mit einem Problem belämmern werde? Diese 900 Millionen pro Jahr gab es bislang nur 2-mal. Gewiefte Politiker und Politikerinnen fanden alle möglichen Gründe, um Gelder aus dem Land and Water Conservation Fund umzuleiten. Gleichzeitig stagniert auch der reguläre, vom Kongress bewilligte Haushalt für die Nationalparks, während dort, wie wir ja schon gehört haben, immer mehr Leute auflaufen. Deshalb haben die meisten dieser Parks einen irrelangen Rückstau an Sachen, die sie schon längst erledigt haben wollten. Schlaglochstrecken auf den Zugangsstraßen neu asphaltieren, bröckelige Gebäude renovieren, Abwassersysteme reparieren, Wanderwege befestigen, Campingplatzduschen in einen erträglichen Zustand bringen und so fort. Verschoben, 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 weil keine Kohle. Inzwischen fehlen viele Milliarden allein für diesen Rückstau, von neuen Plänen mal ganz zu schweigen. Und auf einmal kommt Leben in die Bude, also ich meine natürlich in die Landschaft. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass es doch etwas gibt, das Parteigrenzen überwindet. Verschneite Gipfel und hitzesirrende Wüste, Canyons und Regenwald, Steilküste und Prärie, Eisschollenfelder, Sandstrände und jede Menge Naturwunder. Die Great American Outdoors. Die liegen sowohl Mitgliedern der Republikanischen als auch der Demokratischen Partei am Herzen. Und nach langem, langem Vorlauf haben Abgeordnetenhaus und Senat in diesem Sommer den Great American Outdoors Act verabschiedet. Der garantiert erstens, dass tatsächlich 900 Millionen Dollar im Jahr in diesen Topf fließen, den Land and Water Conservation Fund. Außerdem hat das Parlament mit diesem Gesetz festgeschrieben, dass speziell die Nationalparks für die nächsten 5 Jahre jedes Jahr 1,9 Milliarden Dollar bekommen, um ihren Rückstau abzubauen. Damit lösen die USA abermals ein, was ihre beste Idee verspricht. Jedenfalls den ganz handfesten Teil. Auf einem zugewachsenen Pfad kommt schließlich niemand zum Gipfel oder Wasserfall oder Lavastrom. Naturschutz- und Frischluftfans haben sich diesen Sommer wie Bolle über den Great American Outdoors Act gefreut. Aber sie wissen auch, dass es parallel dazu Vorhaben gibt, die dem total widersprechen. Die Landschaften bedrohen, die für Öl- und Gasbohrungen in Naturschutzgebieten sorgen wollen, die Bauprojekte dahin vordringen lassen wollen und so weiter und also entsprechend Gegenwind brauchen. Naja, praktischerweise ist der Fernsehsessel ja jetzt nicht gerade der Lieblingsort von Outdoor-Fans. Die gehen raus und dann kann man ja auch mal raus auf die Straße gehen oder den Hintern hochkriegen, um Abgeordneten richtig auf die Nerven zu gehen. Für Nachwuchs ist auch gesorgt. Alle Kinder in den USA, die in der 4. Klasse sind, können sich einen kostenlosen Jahrespass für alle Nationalparks bestellen. Der gilt für die ganze Familie und soll dazu ermuntern, die USA zu erkunden. Ihre Schönheit, ihre Natur und ihre Geschichte. So, und ehe ihr jetzt an die frische Luft geht oder von Mooskissen, Mustangs und Mangroven träumt, gebt Notizen aus Amerika doch mal eine Bewertung in eurem Podcatcher. Dann finden auch andere Leute den Podcast. Und wenn ihr das hier so gut findet, dass ihr ein paar Euro spenden möchtet, findet ihr den Link dazu auf der Website notizenausamerika.de. Da gibt's auch, wie immer, alle möglichen weiterführenden Links zu dieser Folge mit meinen beiden Gästen Angel Teddington und Carolyn Finney.